Jetzt aber. Oder auch nicht. Husten hat kein Signal. Doch? Gut. Super. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch alle zu sehen. Wir stehen am Anfang einer besonderen Woche für uns als Gemeinde. Vielleicht könnt ihr die Folie nochmal von unserer Fasten- und Gebetswoche einblenden. Die könnt ihr auch so lange eigentlich erstmal da lassen. Genau, da ist sie perfekt. Genau, morgen startet unsere diesjährige Fasten- und Gebetswoche. Eine gute Tradition, die wir als Gemeinde haben, schon seit vielen, vielen Jahren. Zwischendurch haben wir mal ausgesetzt, dann haben wir wieder gestartet. Und es ist jetzt eigentlich auch in den letzten Jahren immer so, dass wir das in dieser Novemberwoche machen. Es sind ja auch so einige Termine. Heute ist ja eigentlich Volkstrauertag, nächsten Sonntag ist Ewigkeitssonntag und dann haben wir noch Buß- und Bettag. Also von da ist die Woche gar nicht so doof gewählt im Kirchenjahr. Und ich möchte euch einfach nochmal daran erinnern, die Mails gingen ja auch immer mal wieder rum, dass wir uns in der kommenden Woche, Montag bis Freitag, treffen wir uns jeden Abend hier um 19.30 Uhr in der Gemeinde für einen Lobpreis- und Gebetsabend. Und das wird sicherlich sehr, sehr unterschiedlich werden. Wer von euch in den vergangenen Jahren dabei gewesen ist, der weiß das schon. Das sind ganz unterschiedliche Gruppen, die das gestalten. Da ist die Jugend dabei, da sind Hauskreise dabei, da sind einzelne Personen dabei, die sich zusammengefunden haben, was zu machen. Also von daher wird es bestimmt richtig gut werden an den einzelnen Abenden. Und dann am Samstag, da legen wir dann nochmal einen oben drauf. Das raschelt ein bisschen. So, besser. Dann legen wir nochmal einen oben drauf. Dann haben wir von 12 bis 19 Uhr hier einen 7 Stunden Anbetungstag. Da müsst ihr nicht die ganze Zeit dabei sein. Da könnt ihr aber die ganze Zeit dabei sein. Ich habe schon ein paar Mal gemacht. Das lohnt sich, einfach weil da verschiedene Bands auch sein werden. Und auch einige Gäste von außerhalb. Das wird bestimmt richtig gut. Und vor allen Dingen ist es so, dass wenn dann der Tag, dieser Tag sich dann dem Ende neigt um 19 Uhr, spätestens dann solltet ihr da sein, vor allen Dingen, wenn ihr euch an der Fastenwoche in irgendeiner Weise auch in Form von Nicht-Nahrungsaufnahmen, in welcher Art auch immer, beteiligt habt. Nämlich um 19 Uhr wollen wir dann gemeinsam Fasten brechen, da gibt es dann hier auch was zu essen. Und damit ihr das nicht alleine mit einer Tütensuppe zu Hause machen müsst, könnt ihr das dann vielleicht gemeinsam mit uns allen machen. Vielleicht, wenn du das jetzt so hörst, sagst du, Fasten, was soll denn das eigentlich? Ich brauche doch gar keine Diät oder so. Ich habe vor ein paar Jahren tatsächlich auch mal über dieses Thema gepredigt am Anfang unserer Fasten- und Gebetswoche. Das mache ich jetzt heute nicht. Ich habe aber letzte Woche die Predigt nochmal, das Skript zumindest dazu rumgeschickt. In unserer Mediathek kann man das auch nochmal nachhören und sonst nochmal ein paar mehr Infos dazu. Da steckt eine ganze Menge dahinter, da kann man sich auch einiges in der Bibel zu durchlesen. Auf jeden Fall, das ganz kurz gesagt, sehen wir, dass auf diesem Zusammenkommen von Fasten und Gebet, also Fasten nur an sich, das sorgt vielleicht für eine schlanke Linie, aber mehr auch nicht. Aber das Fasten und Gebet, wenn das zusammenkommt, dass da eine besondere Kraft hintersteckt, da dürft ihr euch dann gerne nochmal drüber informieren. Und wenn ihr die Info-Mail nicht bekommt, dann kommt einfach auf mich zu, dann nehme ich euch gerne in den Verteiler auf. Ich möchte euch auf jeden Fall einladen, dass ihr mit dabei seid, in welcher Form auch immer. Die einen sagen, eine ganze Woche fasten, das schaffe ich nicht oder das will ich nicht, das ist vollkommen legitim. Die sagen dann, ich verzichte nur auf bestimmte Dinge oder auf bestimmte Mahlzeiten. Da habt ihr eine ganz große Freiheit, aber dass ihr irgendwie vielleicht mit dabei sein könnt und wenn ihr schwanger seid oder irgendwie gesundheitliche Probleme habt, ist das ja sowieso klar, dass das schwierig ist. Aber mitbeten, das können wir alle und da möchte ich einfach ermutigen, nicht nur abends hier, sondern dass ihr euch wirklich auch einfach eine besondere Woche nehmt, wo ihr sagt, okay, wir glauben, Gott will was Besonderes in dieser Woche tun, was vorbereiten und ich möchte ein Teil davon sein. Die Fasten- und Gebetswoche, ihr habt es auch gesehen, steht dieses Jahr auch wieder unter einem besonderen Thema. Wir haben uns dieses Jahr das Thema Einheit vorgenommen, auch die entsprechende Bibelstelle dazu, die, ich glaube, so die Zentrale in der Bibel dazu ist, seht ihr dort hinter mir. Und ich glaube, wir alle wissen, es sollte inzwischen jeder mitbekommen haben, nächstes Jahr erwarten uns als Gemeinde tatsächlich einschneidende Veränderungen. Mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, also da müsste sich dann noch einiges tun, sitzen wir in einem Jahr nicht mehr hier. Das wird unsere letzte Weihnachts- und Adventsfeier in diesem Räumen. Also wir kommen jetzt in diesen Turnus, das wird alles das letzte Mal, auch unsere letzte Fasten- und Gebetswoche. Und ich will an dieser Stelle schon mal sagen, weil ich habe bislang gesagt, es gibt keine Neuigkeiten, es gibt jetzt seit letzter Woche Neuigkeiten. Es ist so, dass die Bauvoranfrage für das Gebäude in der Wiek, die ist durch. Die hat die Stadt uns einen Daumen hoch gegeben, beziehungsweise dem Besitzer des Gebäudes. Und wir werden jetzt in Verhandlungen eintreten, um darüber zu sprechen. Liegt es an mir? Nee? Soll ich irgendwas machen? Mikro falsch? Besser? Ja? Die arme Technik, die hat immer mit mir ihre liebe Mühe, wenn ich das Mikro habe. Genau, die Bauvoranfrage ist durch. Und das heißt, wir werden jetzt, der Vermieter ist jetzt gerade nochmal unterwegs, aber wenn er wieder da ist, werden wir dann in konkrete Verhandlungen nochmal treten, wo es dann, das ist eigentlich das, woran es jetzt zurzeit noch hängt, was die Miethöhe angeht. Von seiner Seite ist es aber, er will uns das gerne eigentlich unbedingt vermieten, also von seiner Seite ist da eine große Offenheit und da dürft ihr einfach für mitbeten. Auf der anderen Seite, das habe ich ja auch an anderer Stelle schon gesagt, ist es definitiv klar, zurzeit sieht es so aus, wir müssen allerspätestens zum 1. Mai hier raus, vielleicht schon zum 1. April. Das heißt, das wird in dieser Zeit nicht möglich sein, das Ding umzubauen, selbst wenn alles durchgeht. Das heißt, es wird eine Übergangszeit geben. Da hat sich aber jetzt auch schon was getan. Wir sind in Gesprächen gewesen mit der Apostelkirchengemeinde. Die haben ja unter anderem Gemeindehaus in der Eckernförder Straße. Das wird sonntags nicht mehr genutzt. Auf jeden Fall nicht komplett und auch nicht als Gottesdienst von denen. Und die haben uns schon grünes Licht gegeben, dass wir für die Übergangszeit bei denen am Sonntag unterkommen können. Das ist also schon mal klar, dass das klappt. Um die Details werden wir noch, wenn es dann alles konkreter wird, noch mit denen sprechen. Es wird dann wahrscheinlich auch noch irgendwas von uns gemietet werden, weil wir auch so viel in der Woche haben. Da ist gerade viel in Bewegung und da brauchen wir tatsächlich, dass ihr mitbetet, nicht nur in der kommenden Woche, sondern auch darüber hinaus. Und all diese Dinge zusammen, das ist jetzt ja alles äußerlich, wir merken aber auch innerlich, tut sich ganz viel bei uns in der Gemeinde, da merken wir einfach, das schaffen wir nur, wenn wir zusammenstehen. Wenn jeder irgendwie so sein eigenes Ding macht, dann wird das daneben gehen, aber wenn wir zusammenstehen in Einheit, so wie Jesus das auch sagt, dann kann da was ganz Großes draus entstehen. Und deswegen wollen wir uns das auch ganz bewusst in der kommenden Woche so als zentrales Thema nehmen und auch dafür beten, aber auch ganz aktiv Gedanken dazu machen, was können wir denn dazu beitragen, dass Einheit entsteht. Das Thema Einheit ist natürlich auch viel größer als unsere Gemeinde. Wir sind hier in der Stadt mit vielen anderen tollen Gemeinden und auch darüber hinaus. Aber im Fokus diese Woche wird auch ganz besonders das Thema Einheit für uns sein. Viele von euch träumen von einer Gemeinde, die genau das erlebt, wovon uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Aber wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann sehen wir, das ist nicht irgendwie so eine Ego-Geschichte gewesen, die da passiert ist, sondern dadurch, wo diese Dynamik und die Kraft des Heiligen Geistes entstanden ist, das ist in dieser Verbindung und in dieser Einheit entstanden und nicht, weil die Leute sich besonders zusammengerissen haben, sondern weil Gott einfach ganz große Gnade geschenkt hat. Von daher wollen wir dieses Thema heute Einheit mal in den Mittelpunkt nehmen. Deswegen, ihr habt es gemerkt, der Lobpreis war heute sehr kurz. Wir werden heute noch eine Zeit danach haben, wo wir einfach auch noch mal gemeinsam ins Gebet und Lobpreis gehen wollen. Deswegen haben wir es davor bewusst kürzer gemacht. Aber davor wollen wir uns eine Zeit nehmen, wo wir uns mal diese Frage stellen, was ist denn Einheit eigentlich? Und auch mal ganz offen uns die Frage stellen, haben wir Einheit eigentlich bei uns in der Gemeinde? Irgendwie oder vor allen Dingen auch so, wie Jesus von Einheit spricht? Und die letzte Frage, über die wir sprechen wollen, ist, wie erreichen wir Einheit? Was für Wege zeigt Jesus uns auf, dass wir dorthin kommen können? Der zentrale Text heute Morgen steht in Johannes 17, Vers 20 bis 23. Ihn habt ihr im Teilen auch schon auf dem Poster gesehen. Und ich möchte ihn jetzt gerne mal vorlesen. Johannes 17, die Verse 20 bis 23. Und wir werden hier in ein Gebet mit hineingenommen, was Jesus für seine Jünger spricht. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden, also für uns. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns mit hineinnimmst hier im Johannesevangelium in ein Gebet, was du gesprochen hast zum Vater. Nicht nur für deine Jünger, die du damals direkt vor Augen hattest, sondern auch schon für uns, die wir heute hier sitzen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns kennst, dass du uns siehst und dass wir wissen, du hast nicht nur irgendwelche Ansprüche an uns, sondern vor allen Dingen, du stehst an unserer Seite und du betest für uns. Damals, aber auch heute, lesen wir an anderer Stelle, dass du für uns beim Vater bittest. Jesus, danke für deine Gnade. Danke dafür, dass du einfach schon vor langer Zeit dieses Thema Einheit im Blick gehabt hast. Dass es dir ein großes Herzensanliegen gewesen ist. Und dass wir heute lernen und verstehen dürfen, was dahinter steckt und welchen Teil wir dazu beitragen können, damit es Gestalt annimmt und Realität wird. Amen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen an den Seiten, das passt heute wunderbar. Wir feiern heute Abendmahl. Und ich habe es eben kurz gesagt, die Verse, die ich eben gelesen habe, das ist ein Auszug aus einem Gebet, was Jesus spricht. Und zwar nicht an irgendeiner Stelle der Bibel, sondern im Johannesevangelium in einer Zeit, wo er wusste, mein irdisches Leben geht zu Ende. Und er betet dieses Gebet erstmal explizit für seine Jünger, die er vor Augen hat. Und dann erweitert es nochmal, diesen Teil habe ich euch eben vorgelesen, er erweitert es um diese Gruppe, wo er sagt, und ich bete auch für all die, die durch ihr Wort oder ihre Worte an mich glauben werden. Und da sind wir jetzt wirklich ganz direkt angesprochen. Also Jesus betet vor 2000 Jahren für uns. Natürlich nicht nur für uns, sondern für eine viel größere Gruppe, aber auch für uns, die wir heute hier im November im Kieler Leuchtturm sitzen. Und das Spannende ist, wenn man so die verschiedenen Evangelien, die wir haben, so zusammennimmt, dann ergibt sich ja so ein komplettes Bild. Jeder hat ja so einen bestimmten Blickwinkel von den Personen, die es geschrieben haben. Und Johannes ist so ein bisschen anders. Die drei ersten Evangelien, die beleuchten uns an dieser Stelle, wie das Abendmahl abgelaufen ist. Davon spricht Johannes eigentlich gar nicht. Johannes ist das einzige Evangelium, wo es ums Abendmahl gar nicht geht. Hat sich vielleicht gedacht, na gut, das wird ja schon dreimal behandelt, das spare ich mir jetzt mal. Aber er nimmt was anderes, was wir in den anderen Evangelien wiederum nicht finden. Und zwar spricht er über dieses Gebet, was Jesus betet. Und zwar, wenn wir uns das anschauen, merken wir vom zeitlichen Zusammenhang an der Stelle, nachdem das Abendmahl stattgefunden hat und bevor, nämlich das ist das genau das Nächste, was dann passiert, bevor sie in den Garten Gethsemane gehen. Und Jesus fängt jetzt an zu beten und ganz oft lesen wir, Jesus zieht sich zurück auf den Berg, um zu beten. An dieser Stelle entscheidet er sich ganz bewusst, ich bete jetzt zu meinem Vater und die Jünger sollen mitbekommen, was ich hier bete. Und wir können uns vorstellen, dass das an dieser Stelle eine hohe Wichtigkeit für Jesus gehabt haben muss. Dass er nicht da irgendwelche netten Sachen denkt daran, dass ihr die Geschirrspüler immer ausräumt oder wie auch immer, sondern dass er da wirklich so das Wesentliche in dieses Gebet oder wir würden menschlich sagen, sein Testament ein Stück weit in dieses Gebet hineinpackt. Und Jesus, der hätte den Vater um vieles bitten können. Er hätte beten können, oh Vater, gib ihnen die volle Durchschlagskraft, dass wen sie auch anfassen, dass diese Personen geheilt werden. Oder gib ihnen ordentlich politische Kraft, dass sie endlich dieses Land reformieren können. Aber Jesus entscheidet sich nicht für dieses oder für andere, sondern entscheidet sich für ein Thema, worum er den Vater bittet, und das ist dieses Thema Einheit. Jesus bittet darum, dass wir untereinander eins sein sollen, und jetzt benutze eine Formulierung, wie er mit dem Vater eins ist. Wir sollen untereinander eins sein, wie er mit dem Vater eins ist. Er sagt wortwörtlich, lass sie in uns, also in mir und in dir, Vater, eins sein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage an dieser Stelle, was bedeutet denn das? Wie war denn diese Einheit zwischen Jesus und dem Vater? Weil wenn wir das verstehen, dann bekommen wir auch ein bisschen eine Ahnung von der Dimension, für was für eine Einheit hier eigentlich betet. Und ich möchte dazu nur eine Stelle euch nennen, Johannes 5, die Verse 19 und 20. Johannes 5, 19 und 20. Daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Also das ist die Einheit zwischen Jesus und seinem Vater. Dass er sagt, ich tue eigentlich, ich, nicht eigentlich, das eigentlich ist sehr deutsch, ich tue nichts, ich tue nichts, was nicht auch der Vater tut, was ich ihn vorher habe sehen, was ich vorher gesehen habe, dass er es tut. Also eine vollkommene Verbindung. Das ist der Standard von Einheit, den Jesus hier an dieser Stelle aufrichtet. Eine vollkommene Verbindung. Wir sollen untereinander eins sein, so wie er mit dem Vater eins ist. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal die Frage stellen, ist das realistisch? Und die zweite Frage, haben wir solch eine Einheit? Und ich habe über dieses Thema, wir hatten am Montag diese Woche unseren monatlichen Leiterkreis, da habe ich auch über dieses Thema gesprochen. Und wir haben so festgestellt, selbst in dieser kleineren Gruppe in der Gemeinde stellen wir fest, da sind wir noch nicht da, wo Jesus uns haben will, wofür er betet. Da fehlt uns noch eine ganze Menge. Was, als ich so drüber nachgedacht habe, was mir ganz viel Hoffnung gegeben hat, ist, dass es Jesus ja ist, der an dieser Stelle persönlich für uns betet. Jesus, der in Matthäus 17, Vers 20 gesagt hat, wenn wir nur Glauben haben wie ein Senfkorn, dann werden wir Berge versetzen können. Und dieser Jesus, der das gesagt hat, der sagt jetzt an dieser Stelle, und er betet zu seinem Vater, ich bete um Einheit. Glauben wir, dass Jesus an dieser Stelle Glauben wenigstens wie ein Senfkorn gehabt hat? Ich bin mir ziemlich sicher. Von daher gibt mir das schon mal ganz viel Hoffnung, dass wenn Jesus für uns gebetet hat, dann kann das eigentlich gar nicht schief gehen. Das heißt nicht, dass es ein Selbstläufer wird. Wir haben auch unsere Verantwortung. Aber wir dürfen uns schon mal darauf verlassen, wir haben eine unglaubliche Unterstützung. Haben wir Vertrauen in den Glauben Jesu? Wisst ihr, Jesus verbindet an dieser Stelle auch sein Gebet mit einigen Verheißungen. Er betet um Einheit, aber er sagt auch, warum er um Einheit betet, was aus dieser Einheit entstehen soll. Und das sind zwei Sachen, die er hier vor allen Dingen nennt. Er sagt, Vater, mach sie eins, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, dass du mich gesandt hast. Jesus bittet darum, dass wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass Gott ihn gesandt hat. Das ist ein Resultat aus Einheit, also nicht irgendwie so einer aufgesetzten, sondern aus echter Einheit, die von Gott geschenkt ist, dass auf einmal sichtbar wird, Jesus ist Realität, er ist wahr, er ist echt, das ist nicht irgendwie nur eine nette Geschichte. Das ist nicht nur irgendwie ein toller Typ gewesen vor 2000 Jahren, der so einiges bewegt hat und die größte Weltreligion aufgerichtet hat, sondern er ist wirklich Gottes Sohn, der von Gott gesandt ist. Das ist ein Resultat, was entsteht, wenn wir eins werden. Und nicht nur, dass wir das erkennen, wir haben es hoffentlich schon erkannt, sondern dass die Menschen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen, dass sie erkennen, er ist echt. Es gibt ihn wirklich. Er hat Bedeutung für mein Leben. Und das nächste ist, damit die Welt erkennt, dass wir von Gott so sehr geliebt sind, wie er Jesus liebt. Damit die Welt erkennt, dass wir von Gott so sehr geliebt sind, wie er Jesus liebt. Ich glaube, das ist erstmal eine Sache, die wir für uns selber erstmal klarkriegen müssen. Ob du das für dein Leben so akzeptieren kannst. Du bist von Gott so sehr geliebt, wie er Jesus liebt. Kannst du das annehmen für dein Leben? Wäre vielleicht der erste Schritt, bevor die Welt das erkennen kann, dass wir das annehmen. Wir sind nicht irgendwie nur, wir haben es gerade so, noch gerade so den Freifahrtschein in den Himmel bekommen, so irgendwie auf die Nachrückerplätze sind wir noch gekommen, sondern Jesus sagt hier eigentlich an dieser Stelle indirekt, wir sind von Gott so sehr geliebt, wie er Jesus seinen Sohn geliebt hat. Aber er geht noch weiter, es geht ihm vor allem darum, dass er sagt, wenn wir eins sind, dann sieht das die Welt. Die sieht nicht irgendwie nur den Auftrag, der ist stark, sondern sie sieht auch die Liebe, die dahinter steckt. Jesus sagt ganz klar an dieser Stelle, er sagt, ich habe ihnen deine Herrlichkeit gegeben, die ich von dir bekommen habe, damit sie eins sind. Worin sehen wir denn die Herrlichkeit Jesu? Am größten wird seine Herrlichkeit am Kreuz. Das heißt, Jesus ist diesen Weg nicht nur persönlich für dich gegangen, sondern er ist auch ihn dafür gegangen, dass wir eins sein können untereinander. Jesus hat die Welt nicht nur mit Gott versöhnt, sondern er hat auch einen Weg geschaffen, dass wir untereinander versöhnt sein können. Ich werde da später nochmal drauf eingehen. Aber was wir jetzt hier erstmal feststellen müssen, dass wenn wir nicht eins sind, dann werden wir das alles nicht erleben. Es gibt keinen anderen Weg dahin. Irgendwie so, dass ich mir das alleine irgendwie hinkriege. Sondern es ist ganz klar, wenn wir das nicht schaffen, beziehungsweise wenn wir es Gott nicht schaffen lassen, dann werden wir das nicht erleben. Wir wollen uns mal noch mal ein bisschen ausführlicher anschauen, was für ein Standard von Einheit bei Gott herrscht. 1. Korinther 1, 10 bis 13, da spricht Paulus darüber. 1. Korinther 1, 10 bis 13. Liebe Brüder, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein und aufhört, miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltung in der Gemeinde kommt. Ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Angehörige des Hauses von Chloe haben mir von Streitigkeiten unter euch erzählt, liebe Freunde. So sagen einige von euch, ich bin ein Anhänger von Paulus. Andere bekennen sich zu Apollos oder Petrus. Und manche sagen, ich folge nur Christus. Kann man Christus etwa auf diese Weise aufteilen? Also Paulus nimmt sich auch das Thema Einheit vor, und zwar aus einem anderen Blickwinkel, aus dem Blickwinkel, dass er warnt vor dem Gegenteil von Einheit. Das ist nämlich Spaltung. Das Gegenteil von Einheit ist Spaltung. Und diese Gefahr, die sieht Paulus bei den Korinthern. Und für ihn, und das versucht er ihnen zu erklären an dieser Stelle, ist, dass er sagt, dass der einzige Weg, um zu verhindern, dass Spaltung entsteht, ist, dass wir als Gemeinde, diese Formulierung benutzt er, völlig zusammengefügt sind. Und dieses Wort, was er dort benutzt, heißt eigentlich so viel, jedes Teil muss an seinen Platz kommen. Also es geht um so eine himmlische Ordnung, wo jeder seinen Platz findet, den Gott ihnen zugedacht hat. Und Paulus, der wird hier ganz konkret, er ermahnt steht hier wortwörtlich, ermahnen ist aber immer in dem Sinne in der Bibel von ermutigen gemeint. Er ermahnt hier um Einheit in drei Punkten. Und zwar erstmal im Reden. Er sagt, ihr sollt eins sein in dem, was ihr sagt. Dasselbe sagen, nennt er es. In der Gesinnung, also in der Haltung, dasselbe sollen wir denken. Und in der Meinung, wir sollen die Dinge auf dieselbe Art und Weise beurteilen, meint er. Und ich glaube, spätestens hier an dieser Stelle muss uns allen klar werden, Einheit können wir nicht machen. Das mit dem dasselbe sagen, das würden wir vielleicht noch hinkriegen, wenn wir jetzt ordentlich zusammenreißen und dann vielleicht noch ein bisschen Kontrollregiment machen, dann kriegen wir das vielleicht hin, dass wir alle dasselbe sagen. Aber dasselbe denken, vielleicht mit Gehirnwäsche, aber ob das so erfolgreich und erstrebenswert ist, sei dahingestellt. Oder dieselbe Meinung haben. Und wenn wir mal uns die Jünger Jesu anschauen, dann merken wir, dass das ein Prozess ist. So einige Ereignisse, die uns berichtet würden, diese Truppe, die war weit davon entfernt, dasselbe zu reden, dieselbe Haltung zu haben und dasselbe zu denken, sondern oft ging es so. Aber das ist nicht, wobei es geblieben ist. Sondern Jesus hat diese Leute zusammengeführt und wir sehen, dass wir heute hier sitzen, ist ein Resultat, dass diese Einheit tatsächlich Realität geworden ist. Und wir sehen auch an dieser Stelle, dass wenn es, wovon hier Paulus spricht, dass es hier nicht darum geht, dass wir irgendwie so einen Einheitsbrei machen müssen. Wir dürfen jetzt nicht mehr über Sachen diskutieren, man darf überhaupt gar nicht mehr eine andere Meinung äußern, sondern es geht darum, dass wir uns zusammensetzen und zusammen beten, und uns von Gott schenken lassen, dass er uns Stück für Stück verändert. Weil es geht ja nicht darum, dass ich dasselbe wie Christoph sage, sondern es geht darum, dass Christoph dasselbe wie Jesus sagt und ich dasselbe wie Jesus sage. Es geht nicht darum, dass ich dasselbe wie Jan denke, sondern dass Jan das denkt, was Jesus denkt und ich das denke, was Jesus denkt. Großer Unterschied, oder? Also rein menschlich werden wir dieses Ziel definitiv nicht erreichen. Und trotzdem müssen wir uns nicht damit zufrieden geben, dass Spaltung da ist, dass wir teilweise merken, dass da Gräben zwischen uns sind oder Abgründe, das ist das, was hinter diesem Wort eigentlich steckt. Aber wer hilft uns denn dabei? Es ist so menschlich, nicht nur in der Gemeinde, aber leider auch in der Gemeinde, dass wir ganz viel übereinander reden und leider viel zu selten miteinander reden. Und wisst ihr, in der Bibel, 1. Mose, da lesen wir vom Paradies und wie der Mensch aus dem Paradies vertrieben wird aufgrund des Sündenfalls. Und was eigentlich ganz oft im Fokus ist, ist, dass wir sagen, da ist die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen zerbrochen. Und Jesus ist gekommen, um diese Beziehung wieder herzustellen. Stimmt auch. Ist auch das Erste und das Wichtigste. Aber wisst ihr, dort im Paradies ist nicht nur die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen zerbrochen, sondern auch die Beziehung zwischen dem Menschen untereinander sind zerbrochen. Da ist was verloren gegangen. Gott sagt, als der Mensch weggeschickt wird, ich werde Feindschaft schaffen zwischen dir, jetzt benutze ich die Luther-Übersetzung, und dem Weibe, also zwischen dir und der Frau. Das ist hoffentlich kein Zustand, wenn ihr verheiratet seid auf Dauer, den darf man überwinden. Aber das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Also das Erste, was die beiden nächste Generation tut, Kain und Abel, ist, dass sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Beziehungsweise der Kain bringt seinen Bruder Abel um. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er viel mehr getan. Das wäre schon unglaublich gewesen, als nur die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen, diese Möglichkeit zu geben, sondern er hat auch eine Möglichkeit gegeben, dass unsere Beziehung zueinander wiederhergestellt werden kann. Jesus ist es, der nicht nur den Abgrund zwischen uns und dem Vater auffüllt, sondern er ist auch der, der die Gräben zuschüttet, die wir uns untereinander gegraben haben. Und wisst ihr, die Bibel, die benutzt dafür ein Wort, was ich einfach total klasse finde. Sie benutzt dieses Wort Versöhnung. Versöhnung erstmal zwischen uns und Gott, aber auch Versöhnung untereinander. Und Versöhnung heißt eigentlich so viel wie Ausgleich oder Austausch. Also diese Schuld, die wir Gott gegenüber haben durch unsere Sünde, weil wir doch immer wieder fehlerhaft sind. Diese Schuld, die gleicht Jesus durch seinen Tod am Kreuz aus, weil er unschuldig für uns gestorben ist. Aber wisst ihr was, er gleicht nicht nur diese Schuld aus, sondern er will auch diese Schuld ausgleichen, wo wir einander schuldig geworden sind. Und seien wir doch mal ehrlich, wer von uns hat nicht schon mal jemand anderes verletzt? Wer von uns ist nicht selbst verletzt worden? Und nicht nur außerhalb der Gemeinde, sondern auch in der Gemeinde passiert es leider immer wieder. Und das, was wir dann brauchen, ist nicht, dass wir sagen, okay, ich verkneife mir das jetzt mal, ich mache jetzt einfach weiter, sondern das, was wir brauchen, ist, dass wir Jesus in diese Beziehung hineinkommen lassen. Und dass wir sagen, Jesus, komm du hinein mit deiner Versöhnung. Wenn du das geschafft hast, die Beziehung zwischen mir und dem Vater wiederherzustellen, dann kannst du es auch schaffen, unsere Beziehung untereinander wiederherzustellen, uns auf eine andere Ebene zu bringen. Und eigentlich ist es eins. Nämlich in dem Moment, wie ich es eben kurz dargestellt habe, wenn wir anfangen, das zu denken, was Jesus denkt, Dinge zu beurteilen auf die Art und Weise, wie Jesus Dinge beurteilt, so zu reden, wie Jesus redet, und wir fangen alle damit an, dann wird es automatisch so sein, dass wir eins werden. Oder? Aber trotzdem ist es so, dass es etwas ist, was wir annehmen müssen für unser Leben. Genauso wie wir annehmen müssen, Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist und ich glaube das nicht nur, sondern ich nehme das an für mein Leben, sind wir auch genauso herausgefordert, das für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen anzunehmen. Jesus, ich glaube, dass du Versöhnung schaffst, da wo Beziehungen zerbrochen sind oder Beziehungen irgendwie erst gar nicht entstanden sind, weil irgendwas schief liegt. Es geht nicht darum, das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass uns der ein oder andere sympathischer ist und der andere vielleicht weniger sympathisch. Das ist menschlich, das ist auch in Ordnung. Einige liegen mit uns voll auf einer Wellenlänge und die anderen weniger, das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Und trotzdem, in unserer großen Unterschiedlichkeit, ich sage gleich noch ein paar Worte dazu, durch die Kraft Gottes können wir trotzdem eins werden, durch das Werk, was er tut in uns. Ich möchte noch gerne einen letzten Punkt nennen. Von Gott zusammengefügt. 1. Korinther 12, 24 bis 31. 1. Korinther 12, 24 bis 31. Wir steigen da ein bisschen später ein in ein Bild, was Paulus so entwickelt. Und wenn es um das Thema die Gemeinde Jesu geht, er vergleicht diese Gemeinde mit einem Körper, einem menschlichen Körper. Und wir gehen jetzt zu einem späteren Teil mit rein. Und da schreibt Paulus dann in Vers 24, Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam dem Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Gott hat euch in den Leib Christi eingegliedert, als Apostel, andere als Propheten, wieder andere als Lehrer, denn solche, die Wunder vollbringen, solche mit der Gabe der Heilung, solche, die anderen helfen, solche, die besondere Leitungsfähigkeiten haben und andere zur Zusammenarbeit bewegen und solche, die in anderen Sprachen sprechen können. Ist jeder Apostel? Natürlich nicht. Ist jeder ein Prophet? Nein. Sind alle Lehrer? Hat jeder die Kraft, Wunder zu tun? Haben alle die Gabe der Heilung? Natürlich nicht. Gibt Gott uns allen die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen? Können alle andere Sprachen deuten? Nein. Strebt aber nach den größeren Gaben. Ich will euch etwas zeigen, das alle diese Gaben übertrifft. Und dann kommt 1. Korinther 13. Jeder, der auf einer Hochzeit war, hat das spätestens da gehört. Das hohe Lied der Liebe. Also Paulus vergleicht an dieser Stelle uns als Gemeinde, auch da muss ich nochmal sagen, nicht nur uns hier als Kieler Leuchtturm, sondern das Bild geht eigentlich viel weiter, aber wir bleiben mal jetzt in dieser kleineren Dimension. Er vergleicht uns als Gemeinde mit einem menschlichen Körper. Und zwar ein Körper, wo jedes Körperteil wichtig ist und seine spezifische Aufgabe hat. Ich frage dich, fühlst du gerade deinen kleinen Zeh? Hast du in den letzten Wochen mal über deinen kleinen Zeh nachgedacht? Wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht. Jetzt gerade ist er mir eingefallen erst. Aber wenn dein kleiner Zeh verletzt wäre, dann hättest du viel in den letzten Wochen drüber nachgedacht. Warum sage ich das? Ich sage das, um nochmal klarzumachen, das, was Paulus hier auch sagt, dass in der Gemeinde, genau wie im Körper, es niemanden gibt, der unwichtig ist. Es niemanden gibt, auf den man verzichten könnte. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, tut mir leid, aber ein Körperteil musst du abgeben. Welches brauchst du denn nicht? Dann würde ich sagen, ah gut, Blinddarm, der kommt vielleicht sowieso irgendwann raus. Oder aber ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Entscheidung, die uns leicht fällt. Paulus sagt uns, dass Gott es ist, der nicht nur den Körper so zusammengefügt hat, sondern der uns auch als Gemeinde so zusammengestellt hat. Und ich glaube, die Frage ist berechtigt, die wir stellen dürften, uns und auch ihm, warum hat er das denn eigentlich so gemacht? Hätte er uns nicht alle gleich machen können? Dann gäbe es doch viel weniger Missverständnisse, wir würden uns nicht so viel streiten, wir würden viel besser einander verstehen. Wäre doch viel einfacher, oder? Und trotzdem, wenn wir jetzt in die Eheberatung gehen, dann würden wir sagen, normalerweise sucht man sich immer den Partner, der vollkommen unterschiedlich voneinander ist. Ausnahmen bestätigen die Regel. Warum? Weil das hat doch irgendwie was, oder? Und so ist es auch bei uns als Gemeinde. Das hat doch irgendwie was. Wäre doch ein bisschen dröb, wenn wir alle hier irgendwie so robotermäßig rumsitzen würden. Alle würden dasselbe machen. Genauso wie so eine Band, wo nur ein Instrument die ganze Zeit spielt. Wenn man das richtig gut kann, dann hat das vielleicht auch was. Aber auf Dauer ist es doch schön, die Vielzahl, oder? Und vor allen Dingen, was da drin steckt, und das sagt Paulus auch an dieser Stelle, Gott hat einen Grund, warum er uns so unterschiedlich gemacht hat. Nicht nur, dass wir einander ergänzen, sondern er wollte, dass wir aufeinander angewiesen sind. Das wollte er. Er hat sich die Gemeinde so gedacht, dass es was Lebendiges ist, wo jeder auf den anderen angewiesen ist. Und ich muss dir einfach sagen, das ist so. Ob es dir gefällt oder nicht. Und ich habe schon einige kennengelernt, denen das nicht gefällt. Du musst das nicht akzeptieren, aber es ist und bleibt eine Tatsache. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn wir bei diesem Bild bleiben, ein Körperteil alleine macht doch nicht so wirklich Sinn, oder? So ein Arm, der da irgendwie so rumliegt, ist eher eklig. Erst recht ein Kopf oder eine Nase oder wie auch immer. Aber wenn das ganze Ding so zusammengesetzt wird, ist es doch schon genial, oder? Einfach genial. Und unglaublich, was daraus entsteht. Und wenn wir ein bisschen weitergeben, selbst drei Körperteile zusammen sind noch nicht so wirklich das, wie Gott sich das gedacht hat. Ich treffe immer mal wieder Leute, die sagen, du, weißt du, auf Zeit finde ich das gar nicht verkehrt, aber auf Dauer ist es, glaube ich, nicht die Lösung. Ich habe so meine zwei, drei Leute und wir sind zusammen Gemeinde. Ich glaube, dass Gott da ein bisschen weitergehen möchte. Wir alle haben vollkommen unterschiedliche Begabungen, Temperamente, Lebensgeschichten und Berufungen. Aber Gottes Plan ist es gewesen, dass wir genauso zusammengefügt werden sollten, wie wir heute hier sitzen. Mal davon abgesehen, dass ich glaube, dass dieser Plan noch nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, da möchte er noch einige dazu machen, dass es komplett wird. Aber so, wie wir heute gerade sitzen, wenn du dich als Teil dieser Gemeinde siehst und wenn du woanders dazu gehörst, dann genau da das Gleiche. So, wie wir heute hier sitzen, jetzt erstmal für uns als Kieler Leuchtturm, hat sich das Gott ausgedacht. Es gibt Stellen, wo ich mich frage, okay Gott, wie bist du nur auf diesen Gedanken gekommen? Aber es ist so. Und es gibt andere Stellen, wo ich, und das ist zum Glück häufiger, wo ich sage, du hast im Endeffekt den Durchblick, ich habe es erst nicht gecheckt, aber jetzt weiß ich, was du dir dabei gedacht hast. Und selbst wenn ich es nicht wüsste, er hat so gemacht. Er hat uns so zusammengestellt. Sollten wir dann nicht vielleicht aufhören, uns über die anderen Körperteile aufzuregen und darüber zu sprechen, dass es einfach nicht funktioniert? Gott hat uns so zusammengefügt. Es ist meine Aufgabe als Hand, darüber zu diskutieren, oh, der Fuß, was der immer macht, der hat überhaupt gar keine Ahnung. Oder ist es nicht vielleicht eher meine Aufgabe als Hand zu sagen, ich tue das, wozu Gott mich gesetzt hat, so gut ich kann und ich will den Fuß unterstützen, damit er das herausfinden kann, wozu Gott ihn gesetzt hat. So hat sich Gott Gemeinde gedacht, dass wir, jeder Einzelne, wir sich erkennt, was ist mein Platz und das will ich ausfüllen. Und ich will den anderen nicht den Marsch blasen, sondern ich will die anderen unterstützen, dass sie genau auch das tun können. Die Frage an uns ist, sind wir bereit, den Plan Gottes anzunehmen? Dann sollten wir alles dafür tun, um unsere Funktion und auch die Hintergründe der anderen zu verstehen. Wir sollten alles dafür tun, dass es miteinander funktioniert, weil es ist ja Gottes Plan. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ein anderes Bild einführen, was mir sehr geholfen hat. Und zwar das Bild von einem Chor. Ich weiß nicht, wer von euch mal in einem Chor gesungen hat, aber in einem Chor mit nur einer Stimmgruppe kann auch mal nett sein, aber auf Dauer ist es nicht so das Wahre. Ein Chor wird so anspruchsvoller, umso mehr Stimmgruppen da sind. Es wird immer ein größeres Projekt. Und es braucht viel Geduld, Zeit, Motivation, guten Willen, Korrekturbereitschaft und Leidenschaft, um ein geniales Konzert auf die Beine zu stellen. Und wenn ich Bass singe, das wäre meine Stimmgruppe, dann ist es wenig hilfreich, wenn ich zum Sopran gehe und sage, du hast da vollkommen falsch gesungen. Also hör mal, ich singe dir das mal vor, so singe ich, das ist die Stimme. Aus meiner Perspektive stimmt das, weil der Sopran hat nicht meine Stimme gesungen, soll er aber auch gar nicht. Und so ist es leider ganz oft in der Gemeinde, dass wir nicht verstehen, dass wir verschiedene Stimmen singen. Aber so hat uns Gott zusammengefügt. Und dass es nicht darum geht, dass wir dem anderen davon überzeugen, dass er meine Stimme singen soll, sondern dass es darum geht, dass wir es hinkriegen, dass unsere Stimmen gemeinsam zu diesem genialen Klang werden, den Gott in uns schaffen will und durch uns schaffen will. Und wisst ihr, was der riesengroße Vorteil ist, den wir haben? Wir haben den besten Dirigenten von allen. Das bin nicht ich, sonst würde ich das wahrscheinlich nicht so sagen, sondern das ist Jesus. Die Frage ist, schauen wir auf ihn? Lernen wir von ihm? Vertrauen wir, dass er die Sicht auf das Ganze hat? Ein Chor wird nicht funktionieren, wenn ich immer nur auf meine Mitsänger höre und schaue. Das macht auch Sinn. Wir dürfen uns auch gegenseitig korrigieren, das meine ich gar nicht. Aber wenn dieser Blick immer wieder auf den Dirigenten fehlt, dass er es ist, der den Ton angibt, dann wird es nicht funktionieren. Wir haben ein gemeinsames Ziel und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir wollen, dass diese Welt Jesus erkennt, genau das, was durch Einheit geschieht, und wir wollen, dass er verherrlicht wird. Und dieses Ziel, das werden wir nur gemeinsam in Einheit erreichen. Und ich möchte dich einfach einladen und dir die Frage stellen, willst du dabei sein? Und wenn du das willst, das Lobpreisteam darf einmal nach vorne kommen, dann darfst du jetzt gerne aufstehen. Und wir wollen uns jetzt einfach nochmal die Zeit des Gebets nehmen. Und ich möchte ein paar Fragen stellen und ich möchte dich einfach bitten, nimm das doch nochmal in diese Gebets- und Lobpreiszeit rein. Ganz oft sprechen wir davon, es ist so wichtig, dass wir uns auf Gott ausrichten, auch das wollen wir tun. Aber heute will ich euch nochmal was anderes geben. Richte dich doch auch mal auf deinen Bruder und deine Schwester in der Gemeinde aus. Und stell dir doch mal diese Frage, welche Haltung habe ich denn meinen Brüdern, meiner Schwester in der Gemeinde eigentlich gegenüber? Bei wem beschleichen mich eher nicht so schöne Gedanken, wenn ich sie oder ihn treffe? Oder vielleicht ist es nicht so ganz extrem, wem gehe ich lieber aus dem Weg? Stell dir doch mal die Frage, wo blockiere ich Einheit? Ich habe schon gesagt, wir können es nicht schaffen, aber wir können eine ganze Menge dafür tun, um Jesus seinen Job ordentlich schwer zu machen. Bin ich bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass Gott Einheit schenken kann? Und stell dir doch mal die Frage, womit solltest du aufhören? Wo betrifft es vielleicht dich, wo du mehr über andere redest als mit ihnen? Und womit solltest du vielleicht anfangen? Wo will Gott dich ermutigen? Geh doch mal auf die Person zu, lern sie doch mal richtig kennen. Find doch mal raus, was die eigentlich für eine Stimme singt. Und als letztes, und da dürft ihr euch dann tatsächlich auch nächste Woche ganz aktiv schon beteiligen, bin ich bereit, in das Gebet Jesu für Einheit mit einzustimmen. Wir uns einfach nochmal eine Zeit nehmen. Ihr dürft einfach selber auch ins Gebet gehen. Ich möchte einfach nochmal mit uns gemeinsam beten und einfach wirklich gemeinsam Gott suchen und ein bisschen drüber nachdenken und ihn auch seinen Finger auf Punkte vielleicht legen lassen. Jesus, ich danke dir für dein Wort.